Hallo und herzlich willkommen bei The Pet Food Family, der Podcast powered by Mera Pet Food. Dein Podcast rund um Hundewissen, Hundetraining, Tierschutz und bewegende Geschichten. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Das freut mich wirklich sehr. Und hier ein kleiner Reminder, bevor du gleich in diese Folge eintauchst. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann nutz doch die Zeit vom Intro und klicke kurz auf Abonnieren und lass 5 Sterne da. Das hilft uns und sorgt dafür, dass The Pet Food Family, der Podcast, in deinem Feed landet. Mein heutiger Gast ist Viktoria Müller, Moderatorin, Bestseller-Autorin, Aktivistin, Vereinsgründerin und eine Frau, die kein Blatt vor den Mund nimmt. Seit 14 Jahren lebt sie vegan und setzt sich mit voller Kraft für Tiere und Gerechtigkeit ein. Gemeinsam mit ihrem Team gründete sie während des Krieges in der Ukraine einen Verein, der bis heute aktiv vor Ort ist. Sie selbst ist bis zu ihrer Schwangerschaft mit an die Front gefahren, um Tiere zu retten. Der Verein hat dort ein Tierheim aufgebaut und unterstützt es bis heute. Viktoria lebt und arbeitet inzwischen auf ihrem eigenen Lebenshof Wilder Spreewald. Ein Hof, der nicht nur Tiere rettet, sondern Haltung zeigt. Auf Viktorias Website steht, Frauen, die kämpfen, sind Frauen, die leben. Und genau das spürt man, wenn man ihr begegnen darf. Sie kämpft, sie liebt, sie macht. Ich bewundere ihre Art und ihre Arbeit zutiefst und freue mich riesig auf dieses Gespräch. Wir sprechen über ihren Weg von Punk- und Medienwelt in den Tierschutz, über die Realität hinter so einem Hof und darüber, warum es Mut braucht, Dinge anders zu machen. Eine Folge, die euch berühren wird und die zeigt, dass echter Tierschutz immer auch Herzenssache ist. Werbung. Moin Leute, ich muss euch mal eben was erzählen, was ich richtig spannend finde. Ihr kennt das bestimmt. Euer Hund ist empfindlich, reagiert vielleicht auf das Futter und ihr sucht nach einer Lösung, die richtig gut für euren Hund ist. Das geht jetzt. Ich hab da was für euch. Von Mera. Immer mehr Hunde reagieren empfindlich auf klassisches Fleisch wie Rind, Huhn oder Lamm. Mikrobielles Protein. Kennst du nicht? Ging mir genauso, bis ich in Folge 93 mit der lieben Tierärztin Susanne über genau dieses Futter und generell über Hunde mit empfindlichem Magen gesprochen habe. Wenn man schon echt viel ausprobiert hat, ist man wirklich happy über so eine neue Option. Und wenn du noch mehr über das Produkt erfahren willst, dann ruf einfach mal bei Mera an. Da bekommst du nämlich ganz kostenfrei eine Ernährungsberatung für deinen Hund. Und wenn du dieses oder ein anderes Futter von Mera einfach mal ausprobieren magst, gibt's für dich 10% Rabatt mit dem Code TPF10. Danke fürs Zuhören und jetzt geht's weiter mit der Folge. Hi Viktoria.
Hallo.
Richtig cool, dass du hier bist. Ich habe dir eben schon gesagt, ich bin ein bisschen nervös. Es ist ein bisschen so das Gefühl, wie mit der Aufnahme mit Malte oder mit Martin oder so. Ich reihe dich da genau ein. Ist für mich eine ganz, ganz große Ehre. Vielen, vielen Dank, dass du hier bist.
Oh, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass es jetzt endlich geklappt hat. Ich muss ja dazu sagen, ich musste es ja leider wirklich ein paar Mal verschieben aufgrund von Chaos, Baustellenchaos, Lebenshofchaos und Schwangerschaft. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass es jetzt endlich klappt.
Verschoben aufgrund von Leben, würde ich sagen.
Ja, das stimmt.
Sehr cool. Ich habe eben in der Anmoderation gesagt, dass du unter anderem Aktivistin, Autorin, Moderatorin und Mutter bist und habe mich dann gefragt, wenn wir all diese Labels mal weglassen, wer bist du, wenn du morgens das erste Mal die Tür zum Stall aufmachst?
Na, Viktoria halt. Also für mich, ich habe ja trage diese Labels nicht durch den Alltag, ist ja klar, sondern ich mache ja so mein Ding und das geht eben damit einher, dass man das als solches bezeichnet. Wenn man ein Kind hat, ist man Mutter, aber man ist ja sich quasi nicht immer dessen so bewusst. Also das klingt irgendwie jetzt komisch. Aber deswegen, also in erster Linie bin ich selber, wenn ich morgens die Stalltür aufmache. Und das ist ja auch das Schöne daran, dass ich ja quasi jetzt einfach dieses Leben leben kann, was ich gerne leben möchte.
Wie sieht dieses Leben aus, was du leben möchtest?
Also ich muss sagen, ich habe lange, glaube ich, gesucht beziehungsweise viele Sachen in meinem Leben ausprobiert. Also bin so relativ früh in die Punk-Szene gekommen, war schon relativ früh auf Demonstrationen und habe mich politisch engagiert, schon in frühen Teenagerjahren. Bin mit 18 nach London gezogen, da habe ich letztens mit meinen Eltern nochmal drüber geredet. Ich habe tatsächlich scheinbar, das wusste ich gar nicht mehr, meine Eltern vor vollendete Tatsachen gestellt und habe mit 18 gesagt, übrigens, ich ziehe nach London, ich habe schon alles organisiert. Und meine Mutter war so, okay, what the heck is going on? Und habe da auch irgendwie so zu dieser Zeit eben so meins gefunden. Ich bin ja dann auch nach Berlin gegangen, habe studiert und so. Und habe jetzt aber irgendwie irgendwann für mich festgestellt, so dieses schnelle, höher, weiter, wie auch immer, ist gar nicht so meins. Und dieses Tierschutzthema ist schon super lange in meinem Leben. Also schon seitdem ich 20 bin, esse ich kein Fleisch mehr. Und für mich war dann schon irgendwie klar, Tierschutz ist mir wichtig. Seit 2011 engagiere ich mich auch aktiv im Tierschutz. Und es wurde immer mehr dieses Gefühl gefestigt, das ist das, was ich machen möchte. Da, das ist quasi mein Lebensinhalt, so blöd das klingt. Und ja, da bin ich jetzt halt irgendwie angekommen durch diesen eigenen Lebenshof, durch diese Verwirklichung des Traums des Lebenshofs, ja.
Bei all den Dingen, die du machst, habe ich mich gefragt, bist du immer für etwas oder bist du gegen etwas anderes?
Oh, das ist eine spannende Frage, finde ich. Ich glaube, beides. Also, ich bin immer für Tierwohl zum Beispiel und gegen Tierausbeutung. Also, so beides irgendwie. Ich glaube, dass ich in den letzten Jahren, also ich bin ja jetzt 37, dass ich in den letzten Jahren vielleicht auch so diese Anti-Haltung, also so dieses, ich sag mal, rebellische, was ich einfach immer schon in mir habe, schon als Kind, vielleicht so ein bisschen gemäßigt hat in Form von, dass ich quasi eher diese, was du gesagt hast, dieses dafür, also für etwas und nicht dagegen, weil ich auch merke, jetzt zum Beispiel, wir leben hier auf dem Land, hier wohnen 350 Leute. Ich möchte diese Menschen vielleicht auch ein bisschen abholen mit den Dingen, die wir hier machen. Da kann ich nicht sagen, das, was ihr macht, ist scheiße, ich bin dagegen, sondern ich muss quasi sie eher so auf so eine positive Art abholen. Und das funktioniert halt eher, wenn man so Sachen bestärkt und eher positiv ist, ja.
Cool, gefällt mir. Du hast gesagt, dass du sehr, sehr lange schon kein Fleisch mehr isst. Das klingt heute relativ normal. Heute kenne ich sehr viele Menschen, bei denen das so ist. Aber zu der Zeit, wo du angefangen hast, war das noch gar nicht Mainstream.
Ja, tatsächlich. Also ich habe vor 17 Jahren aufgehört, Fleisch zu essen. Und seit 2011, Gott, was ist jetzt? Seit 14 Jahren lebe ich vegan, seit über 14 Jahren. Und tatsächlich war das so ein Turning Point, glaube ich. Also das war so eine Zeit, das ist immer, als würde man von früher erzählen, ne? Das war so eine Zeit, da gab es halt im Supermarkt nichts. Also das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Die erste Revolution, die damals zu dieser Zeit in die Supermärkte kam oder irgendwie mal irgendwo erhältlich war, Veganer werden es kennen, Wilmersburger Käse. Also das war ja so mit der erste Käseersatz und der, also jetzt so im Nachhinein so semi-okay, damals total, oh mein Gott, man kann Pizza und Auflauf machen. Ja, und das war halt wirklich eine lustige Zeit. Und damals habe ich auch, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, 2012 oder so, mit Peter so ein Format gemacht, wo wir auch so vegan im Supermarkt, vegan im Späti, auch so vegane Kochvideos, das war alles total rudimentär. Da war dann irgendwie so, oh, es gibt einen Mr. Tom und dann gibt's noch Oreo-Kekse und Mannerschnitten. Also so, alle Sachen, die so accidentally vegan waren halt, es halt nichts gab, ne? Und es hat sich so krass verändert, ja, ist schon verrückt.
Warum damals die Entscheidung? Wie kam es dazu?
Ja, ich habe damals ja schon kein Fleisch gegessen, aus dem Grund eben, weil ich Tierausbeutung abgelehnt habe, also die Tierindustrie abgelehnt habe. Und ich dachte so, naja, wenn ich kein Fleisch esse, dann bin ich ja safe. Also dann ist ja, ne, dann unterstütze ich das ja nicht. Habe aber trotzdem noch Käse gegessen, Eier waren nie so meins. Und dann hat aber damals eine Freundin von mir mir so ein Video gezeigt, Kükensexen, also wie Küken quasi in der Eierindustrie quasi aussortiert werden und was dann mit denen passiert, ne, dass sie geschreddert werden. Und da war ich so, okay, ich habe zwar nie Eier in der Form konsumiert, aber trotzdem ja Produkte, wo Ei enthalten war, ne, also vegetarisch halt. Und das war mir gar nicht so bewusst. Und dann fing das so an, als so ein Prozess losgegangen. Moment mal, aber ich esse doch eigentlich gar keine toten Tiere, aber die sterben ja trotzdem und auf so eine grausame Art und Weise. Und dann habe ich mich quasi so ein bisschen mehr mit diesen Themen beschäftigt und habe einfach festgestellt, dass ich da so ein einfach blind war auf diesem einen Auge und einfach nicht gesehen habe, dass in der Milch- und Eierindustrie eben genauso viele Tiere sterben und ich das ja eigentlich ablehne. Und das war für mich so wirklich, ich habe das gesehen, dann ist so ein Prozess losgegangen, der hat original eine halbe Stunde gedauert und ich war so, okay, ich höre auf, ich habe in der WG gewohnt, ich habe damals zu meinem Mitbewohner gesagt, mein Fach gehört dir und bin dann erstmal zur Teegut gegangen, stand dann mit meinem Körbchen, war so, okay, was esse ich denn jetzt? Und dann habe ich wirklich die ersten Wochen nur Nudeln gegessen, weil ich nicht wusste, was ich essen soll und Brot mit Margarine so, ne? Ja. Aber das war dann wirklich so ein Cut von jetzt auf gleich, weil das war dann so, oh shit, wenn man selber feststellt, da hat man das irgendwie selber nicht geschnallt.
Crazy. Jetzt würde ich behaupten, zumindest in meiner Bubble und in deiner Bubble wird es ähnlich sein, dass wenn man vegan lebt, das relativ normal ist heute. Jetzt habe ich aber durch dich beziehungsweise durch deinen Instagram-Account mitbekommen, dass es anscheinend relativ viel Gegenwind gibt, wenn man sich dazu entscheidet, sein Kind vegan zu ernähren.
Oh Gott. Ja, okay, willkommen in der, das ist wirklich eine neue Vorhölle für mich, die sich da auftut, ja. Ja.
Ich war ehrlicherweise sehr geschockt und habe mir gedacht, nein, okay, break. Dann zuerst habe ich gedacht, wie alt sind diese Videos, die sie uns zeigt? Dann habe ich mir gedacht, nein, das Kind ist ja noch gar nicht so alt, das kann also alles gar nicht so alt sein, das kommt irgendwie aus der Jetztzeit.
Das kommt aus der Jetztzeit, ja. Und vor allen Dingen, das Kind ist ja jetzt über ein halbes Jahr alt. Also wir sind ja noch gar nicht in der Phase, wo richtig gegessen wird, sage ich mal. Also wir kommen da jetzt ja langsam in diese Beikostphase. Aber der erste richtig krasse Aufreger ist ja schon, also ich habe eine Zeit lang, ich konnte nicht stillen und dann habe ich abgepumpt. Aber das ist halt, das war sehr, sehr kräftezehrend für alle. Das hat irgendwann auch nicht mehr richtig funktioniert und so. Und dann war halt klar, wir brauchen halt eine Ersatzmilch. Ist halt so, ne? Und wenn man vegan lebend ist, dann hat man halt ein Problem, weil die Ersatzmilch auf dem Markt ist halt auf Kuhmilchbasis. Vielleicht manchmal noch auf Ziegenmilchbasis, aber das möchte ich ja eigentlich gar nicht unterstützen. So, ne? Dann habe ich ja plötzlich wieder ein neues Problem. Und da haben wir halt erfahren, dass es in der Schweiz eine vollwertige Prä auf oder eine Ersatzmilch auf Sojabasis gibt. Genau. Und darüber habe ich, mein Mann ist Arzt. Und wir haben uns natürlich umfassend über diese Themen informiert. Und dann haben wir uns halt für diese Milch entschieden. Und ich hatte das mal so gedroppt, weil ich auch ein bisschen so über das Thema vegane Elternschaft rede und habe halt gesagt, naja, wir haben jetzt halt eben so eine Ersatzmilch auf Sojabasis. Es war wirklich so ein Nebensatz. Und mir wurde Kindeswohlgefährdung unterstellt. Also Leute haben mir mit dem Jugendamt gedroht. Und daraufhin haben wir dann auch mal so ein Aufklärungsvideo darüber gemacht, was eigentlich enthalten sein muss in so einer Milch und warum, also, dass man die Kuhmilch nicht braucht. Du kannst ja einem Kind auch keine Kuhmilch geben, im Baby, ja? Also die wird ja quasi auseinandergebaut und wieder zusammengesetzt, sodass es quasi das Kind überhaupt verträgt und alle kritischen Nährstoffe eben erhält, weil es ist ja auch nur ein Ersatz für die Muttermilch. Und ob das jetzt auf Sojabasis ist oder auf Kuhmilchbasis, ist dem Kind am Ende egal, ja? Also nein, das geht nicht. Soja ist total das Gift und sowas, wir alles gehört haben, wo ich dachte, okay, wie eurozentrisch seid ihr denn drauf, ne? Sprechen wir mit Menschen in Asien, wo Soja ein Grundnahrungsmittel ist, so, ne? Ja, und das muss ich sagen, das ist echt krass. Also wir haben auch zum Beispiel eine Kita jetzt, die veganes Essen anbietet. Und da sind die Leute auch apeshit gegangen, ne? Also die sind völlig ausgerastet, warum wir unser Kind vegan ernähren. Ich denke mir so, was ist denn jetzt euer Problem? Also ja, für viele Leute ist das absolut ein rotes Tuch. Ich kenne das ja schon von meinen Hunden. Bei Hunden ist das ja auch so. Meine Hunde werden auch vegan ernährt. Da sind die Leute ja auch schon so, man würde ja quasi denen den eigenen Lebensentwurf überstülpen, wo ich mir so denke, ey, meine Hunde, die fahren voll auf das Futter ab, was die kriegen, ne? Denen doch egal. So, die haben alle Nährstoffe, die sie brauchen. Das ist ein vollwertiges Futter. Hä? Also da brauchen die ja keine Schlachtabfälle. Es schmeckt, es wird gefressen und sie sind gesund. Das ist doch eigentlich alles, worum es geht. Ja, und bei Kindern ist das aber wirklich nochmal Next Level. Also das ist nochmal, also bei den Hunden kannte ich das ja schon, aber bei Kind ist, ja, das ist schon doll. Da mischen sich schon sehr viele Leute ein, ja. Und sind plötzlich auch alle Ernährungsexperten.
Warum glaubst du, ist es so schlimm, wenn wir uns vegan ernähren wollen?
Ich glaube, dass, also in Anführungszeichen, Schlimme ist, dass wir ja natürlich auch so alte Werte und Konventionen hinterfragen. Also das ist ja auch diese Art der westlichen Ernährung, wie wir sie heute leben, ist ja was für viele eben normal ist, weil sie das ja schon von Kindheitstagen lernen. Da haben wir gerade heute Morgen auch drüber geredet, dass es einfach für Kleinkinder schon normal ist. In Pfannkuchen kommt Ei, in Kuchen kommt Milch, in die Fleischsoße gibt es zu den Nudeln. Also so, und der aber auch in der Menge, die ja eigentlich auch die meiste Zeit der Menschheitsgeschichte überhaupt nicht üblich war. Ne? Also das ist ja auch erst seit dem Zweiten Weltkrieg überhaupt in solchen Mengen verfügbar. Aber für unsere heutige Zeit ist es halt normal. Und ich glaube, wenn man dann quasi sagt, ja, finde ich jetzt irgendwie nicht normal, was hier passiert, Massentierhaltung, Tierausbeutung, jeden Tag Fleisch essen, jeden Tag tierische Produkte essen, ist ja auch überall drinne, finde ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, muss ich jetzt nicht haben, brauche ich nicht, finde ich auch ehrlicherweise ein bisschen verwerflich, was da in der Industrie passiert. ich glaube, viele Leute fühlen sich dann persönlich irgendwie gleich angegriffen und ja, weil das halt für sie so normal ist. Und ich glaube, die Kunst ist auch, die Menschen selber dahin zu bringen, dass sie das selber hinterfragen, weil es ist halt nicht normal. Also was wir hier machen, ist nicht normal.
Wie muss die Kunst gestaltet sein, damit man sich selber hinterfragt?
Ja, also ich hatte ja mal Depression und also habe auch so eine Disposition zu depressiven Verstimmungen, sag ich mal. Und da ist es auch so, ich habe mal eine Therapie gemacht und da hatte die Therapeutin damals zu mir gesagt, dass eine Therapie nur dann erfolgreich ist, wenn eine Änderungsbereitschaft da ist und ein Leidensdruck. Und das fand ich irgendwie ganz spannend. Also das kann man da irgendwie ganz gut drauf anwenden. Also es muss, also Leidensdruck jetzt vielleicht nicht, aber es muss quasi eine Änderungsbereitschaft da sein. Und ich glaube, manche Leute hätten das schon. Also dass sie sagen, es wäre eigentlich gesünder, wenn ich weniger essen würde zum Beispiel. Ne? Oder eigentlich wäre es besser, wenn ich es nicht machen würde. Ne? Das hat man ja, kriegt man ja schon manchmal so mit. Aber ich glaube, dann muss quasi auch noch dieses Ding da sein, dass das wirklich im Herzen ankommt. Dass man einfach versteht, dass man das Leid der anderen erkennt. Also dass man wirklich versteht und nicht darüber mehr hinwegsieht. Also mir und vielen vegan lebenden Menschen geht es ja so, wenn man in den Supermarkt geht und bestimmte Abteilungen im Supermarkt sieht, dann sind die ja non-existent, beziehungsweise man läuft durch die Fleischabteilung und denkt so, oh, das riecht so nach Tod. Ne? Für andere, die nehmen das dann gar nicht so wahr. Aber ich glaube, wenn du das quasi einmal wie bei der Matrix die Pille geschluckt hast, aber dafür muss man die halt auch wirklich einmal schlucken. Deswegen finde ich es auch schwierig, wenn Leute zum Beispiel nur rein aus gesundheitlichen Gründen vegan werden, die bleiben häufig nicht so lange dabei. Gibt es ja auch gute Beispiele dafür. Prominente.
Finde ich mega spannend, was du sagst. Glaubst du, dass wir irgendwann den Zustand erreichen, dass das neue Normal von irgendeiner Generation ist, dass wir vegan leben und die, die nicht vegan leben, dann die sind, die komisch angeguckt werden?
Ich glaube, das ist ja das, wofür wir alle kämpfen oder uns einsetzen, dass das irgendwann mal so ist. Aber es ist natürlich eine Wunschvorstellung. Ich glaube, es wird eher so sein, dass die Nachfrage, der Konsum so krass steigt, weltweit, global, dass das einfach kollabiert, das System, das nicht mehr hergibt, dass man nicht noch mehr Schweinehochhäuser bauen kann, dass man nicht mehr weiß, wohin mit der ganzen Kuh- und Schweinescheiße. Es ist ja so, ne? Also da zu viele Ressourcen raufgehen und dass man da irgendwann anfängt, einfach aus praktikablen Gründen das Zeug im Labor züchtet. Ich glaube, das ist quasi wahrscheinlich eher das Szenario, was eintritt, als dass plötzlich alle sagen, ja, wir finden das auch verwerflich. Weil da, wie gesagt, es gibt einfach zu viele Leute, die das ausblenden können immer noch, obwohl sie ja darüber wissen. Ich meine, so Undercover-Recherchen, so Bilder und so, die sind ja wirklich in jedem Mainstream-Medien zu finden. Ja, ob es bei der Bild ist oder Spiegel, Stern-TV und so, überall werden diese Bilder gezeigt im Öffentlich-Rechtlichen. Und trotzdem gibt es Menschen, die das dann irgendwie hinkriegen, kognitiv am nächsten Tag zu sagen, naja, mein Schnitzel da, das wird schon nicht so schlimm sein.
Mega spannend. Das ist immer wieder so die Frage, die ich mir selber ganz oft bei ganz vielen Themen stelle. Wie schafft man diesen Turn in seinem eigenen Kopf, wenn einem eigentlich klar ist, dass das so aussieht, aber man sich dann doch wieder seine eigene Realität bastelt, damit das in seinem eigenen Leben funktioniert?
Ja, das nennt sich ja kognitive Dissonanz. Und das, also, muss man ja ganz ehrlich sagen, das kriegen viele Leute schon gut hin, den Spagat. Aber man muss fairerweise auch sagen, das ist in anderen Bereichen ja nicht anders. Ja, also so dieses, naja, das ist schon, wird schon nicht so schlimm sein oder ist schon okay. In gewisser Hinsicht möchte ich jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt nur fleischessende Menschen betrifft, sondern es ist ja auch generell Konsumverhalten. Ne? Also wenn man weiß, naja, da ist, keine Ahnung, könnte potenziell Kinderarbeit dahinter stecken, hinter dem Produkt, was ich jetzt hier bei, Klamottenanbieter XY kaufe. Und dann denke ich aber, ja, aber es sieht schön aus, komm, das wird nicht so schlimm sein. Also das gibt's ja trotzdem. Ne? Da muss man ja auch fair sein und muss sagen, vielleicht hat man das manchmal auch. Vielleicht ist das auch sowas, was der Mensch vielleicht besonders gut kann.
Wie sehr kannst du dir das, oder wie gut kannst du dir selber da verzeihen, wenn du merkst, dass du an einigen Stellen genau vielleicht auch das dann machst?
Also ich muss sagen, ich hatte eine Zeit lang vor ein paar Jahren wirklich angefangen, wo ich mich für alles so krass selber beschämt habe, also für mein komplettes Konsumverhalten, weil ich wusste, okay, das geht nicht und das geht nicht. Ich habe dann, also ich kaufe sowieso relativ viel Secondhand zum Beispiel. Ich finde einfach generell gebraucht, auch Möbel. Alte Möbel mag ich gerne. Secondhand ist auch immer super. Also es gibt viele Leute, die kaufen sich Dinge, gerade im Klamottenbereich, die sie nie anziehen. Ne? Ich nehme sie dir gerne ab. Ja, spar noch 20 Euro, ist neuwertig und ich ziehe es dann an. Und das ist dann quasi bei mir so weit, hat sich so weit zugespitzt, dass ich einfach bei allem, was ich gekauft habe oder was ich irgendwie konsumieren musste, ein schlechtes Gewissen hatte. Also, und das wiederum führte dann irgendwann dazu, dass es mir jetzt nicht unbedingt so gut geht. Das habe ich schon von Kolleginnen auch gehört, die sich auch einsetzen in verschiedenen Bereichen, dass dann plötzlich, dass man sich plötzlich alles verbietet. Und ich glaube, gerade so in der Welt, in der wir hier leben, gerade eben hier so in so einer Industrienation wie Deutschland, ist das, gehört dieser gewisse Konsum eben dazu. Ich meine, ich beziehe nun mal Strom aus der Steckdose und muss irgendwie heizen, weil ich habe hier dieses Haus und keine Ahnung, gehe halt in den Supermarkt und so und braucht vielleicht auch mal ein paar neue Gummistiefel oder so. Und ich glaube, dass da für mich, habe ich dann so ein bisschen dann dieses Mittel gefunden. Also dass quasi ich das nicht komplett ausblende, sondern mir immer darüber bewusst bin, aber halt bewusst konsumiere, in Anführungszeichen. Aber auch einfach ab und zu mal sage, ja gut, das ist jetzt halt so. Also das, ja, da, keine Ahnung, hole ich mir jetzt mal das vegane Sushi, und das ist dann in Plastikverpackung eingepackt und dann ist das jetzt mal so, weil das mache ich halt echt einmal im halben Jahr so. Ich glaube, man darf da wirklich nicht zu, weil da leidet irgendwann die eigene Lebensqualität drunter. Vielleicht würden jetzt Leute das negieren und anders sehen, aber ich für meinen Teil habe einfach gemerkt, wenn man sich da zu krass einschneidet und dann wirklich den ganzen Tag nur noch darum kreist, wie ist mein Konsumverhalten, wird man irgendwann unglücklich. Und das wiederum führt dazu, dass ich auch nicht mehr helfen kann, ne? Also, weil ich brauche ja auch ein bisschen Energie, um das zu tun, was ich mache.
Ja, finde ich richtig gut, was du sagst. Jetzt hast du gesagt, du brauchst Strom und alles nötig für dieses Haus.
Verrückt, oder?
Total crazy. Wo ist dieses Haus und was ist das Besondere an diesem Haus? Dieses Haus ist ja nicht einfach nur ein Haus.
Nee, dieses Haus ist nicht nur ein Haus. Oh Gott, ja, dieses Haus ist, also dieses Haus steht im Spreewald und in Brandenburg. Das habe ich zusammen mit meinem Ex-Freund damals gekauft. Ist ein altes Pfarrhaus, ist 200 Jahre alt, da schlägt ja mein Historikerinnenherz natürlich höher. Also so, ich finde einfach alte Bausubstanz erhalten, nachhaltiger geht es erstens nicht und zweitens auch schöner geht es nicht. Also Neubau ist gar nicht so mein Ding. Genau, und wir haben das große Glück, dass hier 6000 Quadratmeter, ich sag mal, Garten dazugehören und Nebengebäude. Und ja, aus diesem Haus wurde, also mein Ex-Freund und ich haben uns dann offensichtlicherweise getrennt. Ich habe das dann alleine übernommen. Und für mich war schon immer der Wunsch da, einen Lebenshof zu gründen. Und das war dann quasi für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, alles klar, ich springe da jetzt rein. Alles oder nichts, jetzt muss ich es machen, sonst mache ich es nie. Und dann bin ich damals von Berlin in einen Bauwagen gezogen, auf eine Baustelle vor 1,5 Jahren und habe dann angefangen, dieses Haus erstmal alleine weiter zu sanieren. Und es war wirklich ein Rohbau, als ich hergezogen bin. Hier war nichts. Und jetzt sitze ich hier, ja.
Jeder, der sich das so ein bisschen angucken möchte, kann gerne mal in die ARD-Mediathek gehen und raus aufs Land. Da kann man das so ein bisschen rudimentär nachvollziehen.
Absolut, ja, da kann man sehen, wie wir das gekauft hatten, wie das am Anfang aussah, wie das dann zwischendrin aussah, wie das aussah, als ich hier schwanger war. Und vor allem gibt es aktuell wieder Dreharbeiten, da kann man dann auch sehen, wie es jetzt aussieht und wie auch quasi sich das entwickelt hat. Das ist schon irgendwie verrückt, wenn man diesen Zeitstrahl so sieht, wie schnell das auch ging. Und vor allen Dingen auch jeder, der schon mal irgendein gewagtes irgendwas gewagt hat, wird ja wissen, dass man auch dabei ja nicht weiß, ob es klappt. Also währenddessen wusste ich ja auch nicht, ob es klappt. Und jetzt sitze ich halt hier mit meinen Tieren in meinem Arbeitszimmer, in einem Haus, wo eine Heizung funktioniert, wo ich heute Morgen warm geduscht habe. Und das ist einfach vollkommen crazy.
Wie bleibt man dran, wenn man nicht weiß, ob es klappt?
Ja, man bleibt dran mit Ehrgeiz. Und ich glaube, man braucht auch eine Prise Beklopptheit. Also wie viele Leute gesagt haben, das wird nichts. Ich habe damals Martin Rütter gefragt, würdest du es machen oder nicht? Und er meinte, nee, würde ich nicht machen. an deiner Stelle. Würde ich lassen. Also ich habe wirklich mit so ein paar Leuten, also mit dem Lebenshof auch vor allem, ne, mit so ein paar Leuten auch geredet. Und ich dachte so, nein, es ist mein Traum. Und ich glaube natürlich, ne, die Leute, die mich kennen, also ich habe auch letztens mit meinen Eltern und mit meinen Großeltern darüber geredet, die Leute, die mich kennen, dachten auch zwischenzeitlich so, was zur Hölle tut sie da? Was macht sie da? Und dann war aber auch so, okay, wenn es einer macht, dann macht Victoria das, weil die hat die nötig, also die ist genug bekloppt dafür, um das durchzuziehen. Oder quasi einfach das zu machen, in dieses kalte Wasser zu springen. Und dann gibt es ja irgendwann diesen Point of No Return. Ne? Ich meine, so ein Haus kostet Geld, man hat eine Kreditsumme, die man bezahlen muss. Plötzlich ist man auch noch schwanger. Dann muss das auch funktionieren. Dann ist das einfach so.
Ich habe neulich einen schönen Satz gehört. Da hat jemand gesagt, dass wenn man einen Traum hat, dann muss der so groß sein und so unrealistisch, dass in dem Moment, wo man ihn ausspricht, einem selbst das ein ganz kleines bisschen unangenehm ist. Und ja, dann weiß man, dass es wirklich ein Traum ist.
Ja. Ja. Ja, so war das hier auch. Also man muss ja wirklich dazu sagen, es war ja, es war einfach ein Rohbau vor 1,5 Jahren, als ich hierher gekommen bin und hierher gezogen bin. Und dann bin ich im Bauwagen gezogen, habe meine Möbel eingelagert und so und alle waren so. Und ich selber war, ich habe ja selber zwischenzeitlich wirklich daran gezweifelt, wird das was? Genau, und dann sind ja die ersten Tiere hier eingezogen, bevor wir überhaupt ins Haus eingezogen sind.
So. Was waren die ersten Tiere, die eingezogen sind?
Das waren 6 Enten, die aus der Mast kamen. Das war Ende November und das waren Enten, die quasi hätten Weihnachtsbraten werden sollen. Und die schwimmen jetzt hier ganz zufrieden im Teich. Ja.
Sehr, sehr guter Wechsel für die.
Was meinst du?
Sehr guter Wechsel in dem Leben der Enten.
Ja, auf jeden Fall. Zumal man ja sagen muss, das sind Wassertiere und so eine Entenmast haben die ja einfach kein Wasser. Ne? Das ist irgendwie so verrückt. Die leben da zwar nur 6 bis 8 Wochen, bis sie dann schlachtreif sind. Aber ich finde das irgendwie auch, wenn man so auch im Hinblick auf Tierschutzgesetz und so, für Enten gibt es keine keine Auflagen zur Haltung. Ne? Wenn man guckt, bei den Schweinen ist es ganz krass geregelt alles. Und bei den Enten gibt es da irgendwie gar nichts. Ja, also ich glaube, die haben ein ganz okayes Leben hier.
Wie kommt man auf die Idee, einen Lebenshof zu gründen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich kann das jetzt gar nicht so richtig beantworten, weil es war jetzt nicht so, dass ich dachte, es wäre eine gute Idee, einen Lebenshof zu gründen. Es war so ein Traum, also mit Tieren zusammenzuleben. Wir haben ja den Verein gehabt schon und haben ja ein Tierheim in der Ukraine aufgebaut und ja, irgendwie ja, war das halt so ein Traum. Ich kannte natürlich auch schon viele Lebenshöfe und dachte irgendwie, das ist so das Leben für mich. Also jeden Tag eben mit Tieren zusammenzuarbeiten, mit Tieren zusammenzuleben, aktiv Tierschutz zu betreiben, das ist irgendwie so das wie mein Lebensinhalt. Oder ja, für mich ist das halt, ja, viele Leute verstehen es auch nicht, vor allen Dingen Leute, die nichts mit Tierschutz zu tun haben, aber das ist ja auch nicht wie Arbeit dann. Klar, es ist Arbeit, aber es ist ja auch, das ist so sinnstiftend, was man tut. Also mir sind materielle Dinge nicht so wichtig, mir ist auch nicht so wichtig, in Urlaub zu fahren, das ist für mich so eine Nebensache. Aber was irgendwie entspannend ist, wenn ich bei meinen Enten am Teich sitze oder wenn auch manchmal auch einfach, wenn ich einen Stall ausmisse und dabei Musik höre oder so. Deswegen ist so ein Lebenskonzept, was ich halt irgendwie schön finde.
Wie groß soll das Ganze werden?
Ja, das wissen wir ehrlicherweise noch gar nicht. Also wir haben uns einfach vorgenommen, realistisch zu planen, also realistisch zu sein auch. Wir haben mit kleinen Tieren angefangen, mit Enten. Dann waren die ein paar Monate da, dann haben wir uns hier so eingegroovt und haben halt geguckt, wie funktioniert das so? Wie kommen wir auch damit so zurecht? Weil man muss ja auch fairerweise sagen, ich habe jetzt keine landwirtschaftliche Ausbildung oder bin jetzt irgendwie erfahren mit Tieren aus diesem Bereich. Also Hunde und Katzen sind da eher mein Bereich. Also es ist auch so Learning by Doing. Und deswegen haben wir auch gesagt, okay, man muss halt gucken, ich sage mal in Anführungszeichen, wie viel Arbeit macht das, wie viel Zeit beansprucht das. Und deswegen haben wir erst mit Enten angefangen, dann kamen die Schweine dazu und jetzt haben wir ja noch Schafe. deswegen, wir gucken quasi, was können wir leisten? Können wir das noch leisten? Brauchen wir jetzt Unterstützung? Wie viel Unterstützung brauchen wir? Genau, also dass das wirklich auch in so einem Rahmen stattfindet, dass wir uns hier nicht übernehmen. Ich finde das ganz wichtig. Ich glaube, das passiert leider vielen Höfen, dass man auch, man wird ja mit Anfragen überrannt. Also wir, jeden Tag kriege ich hier Anfragen und du musst sie ja dann auch ablehnen. Das fällt ja auch schwer, ne? Und da kommt man, glaube ich, ganz schnell dahin, dass man schnell mal irgendwie Sachen zusagt, wo man am Ende merkt, Mist, ich kann das ja gar nicht leisten. Jetzt ist hier ein Tier krank, jetzt muss ich ja nur noch dafür da sein und wie mache ich jetzt den Rest und so, ne? Genau, deswegen möchte ich das gar nicht so beantworten, sondern das soll einfach so entstehen und wachsen. Und jetzt sind wir halt hier, jetzt haben wir hier, weiß ich gar nicht, 20 Tiere, glaube ich. Ich habe auch noch 3 Hunde. Genau, und damit sind wir jetzt halt erstmal so ganz gut mit einem Baby ausgelastet.
Glaube ich sofort. Wie gehst du mit dem Absagen um?
Also ich bin froh, dass ich einfach schon das so lange mache, dass ich ein ganz gutes Netzwerk habe und eben eine Reichweite auf Instagram. Und ich versuche halt immer irgendwie zu helfen. Entweder kenne ich irgendjemanden, der zum Beispiel bei Schweinen kenne ich jemanden, der Benjamin von Rosa Zukunft, der macht halt nur Schweinevermittlung, ja. Und dann bin ich halt so, ey, ich habe hier einen Notfall reingekriegt, kannst du da helfen? Ich unterstütze euch auch. Im Zweifel kann ich einen Aufruf machen oder wir gucken, dass wir Paten und Patinnen finden oder was weiß ich, ja. Ich versuche da immer irgendwie dann auch meine Unterstützung zuzusagen. Oder halt über dieses Netzwerk, was man hat, dass man direkt fragt oder das eben auf Instagram teilt. Das mache ich ja auch manchmal. Und tatsächlich funktioniert es gut. Also ich versuche quasi, wenn ich selber die Tiere nicht aufnehmen kann, dann zumindest meine Unterstützung anzubieten. Genau, das kann ich aber auch fairerweise nicht immer tun. Also, weil das inzwischen wirklich Überhand nimmt. Also Überhand in Form von, es gibt einfach zu viele Tiere, die ihn zu Hause suchen. Das ist wirklich krass. Vor allem Schweine.
Ja. Warum ist das so? Warum suchen so viele Schweine ein neues Zuhause?
Bei Schweinen, also wir haben ja Minischweine und deswegen kriege ich auch immer die Minischweingesuche. Bei Minischweinen ist halt so ein bisschen das Problem, dass viele Leute, die sich einfach anschaffen als Haustier und für die Schweinehaltung gibt es halt strenge Auflagen. Also wir leben hier zum Beispiel im ASP-Gebiet, afrikanische Schweinepest, da sind die Auflagen nochmal verschärfter und es gibt eben die Schweinehalterhygieneverordnung und da gibt es bestimmte Auflagen, die man erfüllen muss. Du musst einen Betrieb haben, eine Betriebsnummer haben, die Tiere müssen angemeldet sein, die müssen Ohrmarken tragen, die müssen, du musst in die Tierseuchenkasse einzahlen, das Veterinär muss darüber Bescheid wissen und so weiter, eben auch für den Fall, falls eben Tier jetzt im Umkreis diese ASP ausbricht, dass du dann eben die Stallhaltung von mir aus, also dass die Tiere in den Stall gehen und so weiter. Wir müssen hier jetzt zum Beispiel Auflage ist, 2 Zäune mit Untergrabungsschutz, mindestens 1,50 hoch. Stall muss quasi dann immer offen sein. Wir haben eine Auslaufhaltung, keine Freilandhaltung, Fütterung und Trinken eben nur im Stall und all solche Dinge, ne? Du musst einen Tierarzt haben, wir haben einen Vertragstierarzt zum Beispiel, ne? Und so, das sind alles so Dinge. Manche Leute kaufen sich, wir haben ja so ein Schwein hier übernommen, ne? Kaufen sich einfach ein Schwein, es war ein Geburtstagsgeschenk. Ach, süß, ein Mini-Pig wohnt in der Wohnung, hat die Wohnung auseinandergenommen und dann ist es irgendwie in die Garage gesperrt worden. Das Veterinäramt hat Wind bekommen, hat gesagt, ja, ihr dürft ja gar keine Schweine halten, vor allem nicht in der Garage. Beschlagnahmung und dann haben sie keinen Platz gefunden und dann droht halt der Schlachter, ne? Und es passiert halt ganz häufig, dass Leute einfach total unachtsam solche Tiere anschaffen. Aber es sind halt keine Haustiere.
Mega spannend, was du gerade alles so aufgezählt hast. Man denkt, man kauft ein Haus und dann hat das Haus einen Garten und dann sagt man, man macht einen Lebenshof und dann baut man halt irgendwie einen Stall und dann können da halt Tiere einfach so wohnen. Und auf einmal wühlt man sich durch ganz viel Papier und baut einen Untergrabungsschutz und findet irgendwie heraus, wie man einen Betrieb gründet, damit man eine Nummer bekommt und all diese Dinge. Spannend.
Ja, es ist wirklich, also dadurch, dass wir als Tierschutzverein ja vorher schon in der Ukraine tätig waren und wir dürfen ja auch Tiere vermitteln, also wir sind sachkundig nach Paragraph 11 in verschiedenen Bereichen. Wir haben zum Beispiel auch ein Transportunternehmen, in Anführungszeichen. Also wir haben auch ein Fahrzeug, was vom Veterinäramt abgenommen wurde, wo wir Tiertransporte mit durchführen dürfen. Ich glaube, ganz viele Leute und auch Tierschutzvereine wissen das nicht, dass sie nicht einfach Tiere von A nach B fahren dürfen. So. Mhm. das sind ja alles schon mal Hürden und Auflagen. Wir haben eine Erlaubnis nach Paragraph 11, dass wir Tierheim-ähnliche Einrichtungen und Wildtierauffangstationen hier haben dürfen. Und dann natürlich ganz enge Absprachen mit dem Veterinäramt. Also genau, du musst halt eine Betriebsnummer haben, dann musst du die Tiere anmelden, dann müssen die Ohrmarken tragen, wenn nicht. Also es gibt manche Veterinärämter, die stellen dann so Befreiungen davon aus, aber du musst es schriftlich haben. Ne? Dann auch die Tierhaltung an sich, also jede Tierart hat ja auch bestimmte Anforderungen, Klauenpflege zum Beispiel oder bei den Enten. Jetzt ist gerade im Tierheim Berlin die Newcastle, die ist wieder ausgebrochen, also diese Newcastle-Krankheit. Die Enten müssen wir alle 6 Wochen dagegen impfen und das ist Pflicht. Also, und das sagt dir aber auch keiner, das musst du alles selber rausfinden. Also da hängt ein riesen Rattenschwanz dran und gerade auch, weil du gesagt hast, Ställe bauen. Das ist ja nicht nur das Veterinäramt, das ist auch das Bauamt. Du musst ja auch Tiere halten dürfen. Das ist die Gemeinde. Du musst mit den Leuten reden, ja. Du kannst nicht einfach Tiere halten. Es gibt so viele Höfe, die anfangen, Tiere aufzunehmen, denen der Laden dicht gemacht wird, ja, weil die keine Genehmigung hatten und weil die es nicht durften, weil die keine Tiere halten durften, weil sie im Wohngebiet waren oder so. Ach, es ist schon echt, also das ist tatsächlich eine Sache, die wahnsinnig viel Zeit frisst, auch wahnsinnig langweilig ist natürlich. Aber eben wichtig, ja, gehört auch dazu, damit man das halt auch ordentlich macht.
Findest du das gut, dass das so streng alles reglementiert ist?
Also ich finde das gut auf der einen Seite. Man braucht ja auch ein Hygienekonzept und ein Medikamentenbuch und so, ne? Also das ist ja schon alles so, dass man das alles dokumentieren muss auch. Das finde ich schon gut auf der einen Seite, weil prinzipiell einfach zu viele Leute einfach irgendwie random Tiere halten und dann halt auch unter nicht so schönen Bedingungen. Ich muss aber sagen, dass ich manchmal nicht verstehe, wie das in einem Verhältnis steht. Also wie die Anforderungen an uns in einem Verhältnis stehen zu dem, was ich dann sehe, wie Schweine in der Mast gehalten werden. Weil man muss ja sagen, die Anforderungen an die Auslauf- oder Freilandhaltung sind extrem hoch wegen der ASP. Was machen dann Landwirte? Die sagen, ja gut, dann lassen wir die Vieh halt nur im Stall, ne? Ja. Das ist halt dann das, was passiert. Und dann haben die halt weniger Auflagen, was jetzt dann sowas da anbelangt mit Untergrabungsschutz und bloß kein Wildschweinkontakt und so. Ja, aber ist es für die Tiere dann am Ende besser, ist dann halt die Frage, ne? Ja, und da ist natürlich manchmal schon, wenn man so denkt, okay, da gibt's ja irgendwie auch so, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber wie oft das Veterinäramt dann so einen landwirtschaftlichen Betrieb wirklich mal unter die Lupe nimmt. Ich weiß nicht, ob du die Zahl weißt, wie viele Jahre. Also das ist ja wirklich.
Ich überlege gerade, weil es eine ganz spannende Doku darüber gab, wo das genannt wurde. Aber ich komme leider weder auf den Namen der Doku gerade noch auf die Zahl. Aber vielleicht packen wir das einfach in die Shownotes, dann kann man da einfach mal draufklicken.
Also so wirklich alle Jubeljahre. Und bei uns ist halt wirklich. Beziehungsweise bei Lebenshöfen habe ich in der Vergangenheit schon öfter mal mitbekommen, dass dann sehr genau hingeschaut wird, wo ich mir denke, ja, ist gut, damit es auch nicht halt in einem Tierschutzfall endet, so, dass man auch da schaut. Aber manchmal wäre es auch schön, wenn die anderen dann vielleicht auch, wenn da auch mal hingeschaut werden würde, wo dann die Tiere durchgeschleust werden, um sie am Ende zu schlachten, ne?
Macht man das, wenn man durch eine böse Brille gucken möchte, um das Ganze ein bisschen zu entzaubern und zu sagen, ey, guck mal, da ist es auch gar nicht so geil. Die stellen sich hier hin und sagen, dass hier alles super ist und jetzt können wir zeigen, ist es gar nicht?
Du meinst das Veterinäramt?
Ja. Also wenn die quasi diese Lebenshöfe kontrollieren. Wenn man durch eine böse Brille schauen möchte, möchte ich nicht, aber...
Ja. Ich glaube, das hängt tatsächlich auch ganz individuell am Amt. Also das ist wirklich, glaube ich, eine Einzelpersonengeschichte, wer am Ende da sitzt. Also da gibt's bestimmt mitunter Menschen, die beim Veterinäramt arbeiten, die mit den Landwirten gut befreundet sind. Also das weiß man ja auch. Da gab's ja auch in der Vergangenheit schon öfters den ein oder anderen Skandal, wo dann bewusst in dem einen Bereich weggeschaut wurde. Und gegebenenfalls könnte es natürlich sein, dass dann Menschen das Thema Tierschutz so ein bisschen, dass das dann halt irgendwie so ein Dorn im Auge ist von diesen gleichen Personen, weil wir natürlich, die im Tierschutz arbeiten, ja auch diejenigen sind, die die Missstände in der Landwirtschaft aufzeigen und mit dem Finger drauf zeigen und Fragen stellen, unbequeme Fragen stellen und so weiter. Kann schon, also könnte schon sein. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel das jetzt nicht mit Sicherheit sagen, würde ich auch ungerne wollen, weil ich glaube, da tut man auch vielen Leuten also Unrecht. Ich habe jetzt zum Beispiel bei uns das Gefühl, unser Veterinäramt ist da, versteht es schon, was wir hier machen. Und ist in vielen Bereichen auch sehr offen diesen Themen gegenüber. Also wir haben zum Beispiel ja nicht nur das Thema mit den sogenannten Nutztieren, die jetzt bei uns sind, sondern eben auch mit Wildtieren. Da hatten wir mal das Thema Waschbär angesprochen, wie das generell so wäre, wenn man hier auch Waschbären aufnehmen wollen würde. Also ich hatte da jetzt extra schon mal so eine Sachkunde gemacht und mache gerade den Jagdschein auch deswegen. Und da waren die jetzt nicht abgeneigt. Es gibt andere Veterinärämter, die sagen, auf gar keinen Fall, da können sie sich auf den Kopf stellen, da können sie alles machen, was sie wollen, aber Waschbären halten geht gar nicht. Und bei uns waren die aber eher so, ja, können wir dann mal schauen, ob die baulichen Gegebenheiten da sind und alle Voraussetzungen erfüllt.
Ja, kann ich so unterschreiben. Also wir haben hier eins, was das kategorisch ausschließt. Ja. Die benennen das natürlich nicht so, aber die schaffen das dann über einen Auflagenkatalog, dir subtil sehr klar zu machen, dass egal wie sehr du dich bemühst, du nicht alle Punkte erfüllen wirst.
Ja, und da muss man ja auch sagen, dass ja viele Dinge auch einfach Auslegungssache sind, ne? Und viele, also das ist ja quasi, wie ich ja schon gesagt habe, da auch nicht jedes Veterinäramt gleich ist. Also da kommt es ein bisschen drauf an, wer sitzt dann da am Ende und ist diese Person dem Thema Tierschutz zugewandt und hat da ein Interesse oder ein Gefühl für, oder ist da jemand, der das strikt ablehnt, dann können die auch einfach zu allem Nein sagen. Die können ja auch einfach die Tierhaltung untersagen. Also ja, deswegen ist es schon immer auch Glückssache. Und deswegen ist es auch wichtig, und das sage ich auch immer zu jedem, ich kriege viele Fragen zum Thema, wie gründe ich einen Lebenshof, wie kann ich das auch machen, ich möchte das auch machen. Ich sage immer, ruf erstmal dein Veterinäramt an. Sprech erstmal mit denen, weil die sind am Ende diejenigen, die dir sagen, was du darfst und was du nicht darfst.
Sehr, sehr gut. Guter Appell einfach, weil es viel Stress im Nachhinein dann einfach wegnimmt. Nochmal harter Cut in unserem Gespräch, weil du es vorhin auch erwähnt hast. Ihr seid heute immer noch in der Ukraine tätig und du warst auch, ich glaube, bis zum Beginn deiner Schwangerschaft mit an der Front und ihr habt Tiere da gerettet.
Genau, also unser Verein hat sich im Rahmen des Ukraine-Krieges gegründet. Im März 2022 haben wir uns gegründet. Wir waren Ende Februar das erste Mal an der polnisch-ukrainischen Grenze. Da haben Joris und ich uns kennengelernt bei so einer Hilfsfahrt vom Tierschutzverein Berlin damals. Und genau, da haben wir dann damals irgendwie so festgestellt, oh, irgendwie nur hier so eine Spendenfahrt an die Grenze machen, das reicht uns nicht. Und dann kam ich auf die Idee, ja, lass uns einfach selber einen Verein gründen, dann können wir noch besser helfen. Und dann sind wir tatsächlich relativ schnell gewachsen. Also wir haben dann hatten dann erstmal so eine Palette bekommen, gespendet bekommen. Die haben wir dann auch erstmal in die Ukraine gebracht. Und dann war das so auf dem Rückweg, ja, wie wäre es eigentlich, wenn wir einen LKW schicken in die Ukraine? Und dann also auch alles so learning by doing, auch wirklich, also da brauchte man auch die nötige Portion Beklopptheit, weil das immer in einem riesen Stress geendet ist, natürlich. Ne? Ich habe noch nie einen LKW in ein Kriegsland mit Tierfutter transportieren lassen. Keine Ahnung, was man da alles für Papiere für den Zoll und dies und das und welches Unternehmen fährt da überhaupt nach hinten. Und genau, also wir hatten da immer wieder neue Ideen und dann haben wir irgendwann angefangen, selber Tiere zu evakuieren an der Frontlinie. Wir waren an allen Fronten, an denen man sich das so vorstellen kann, und haben von sogenannten Nutztieren über vor allem viele Hunde und Katzen, aber auch Greifvögel, alles evakuiert. Und jetzt gerade, wo wir dieses Gespräch aufnehmen, ist mein Vereinskollege Joris gerade auch in der Ukraine und fährt morgen nach Konstantinivka. Das ist eine Stadt, die demnächst fallen wird wahrscheinlich. Also da ist nichts mehr. Also da ist halt schon Trümmerwüste. Genau, und da werden dann Tiere evakuiert, weil die bleiben halt zurück im Kriegsgebiet. Und wir haben halt gesagt, wir wollen das auch möglichst nachhaltig machen. Deswegen haben wir parallel dazu noch in Butscha ein Tierheim mit aufgebaut, wo die Tiere auch hingehen. Wir schauen, dass die Tiere innerhalb des Landes vermittelt werden, weil wir jetzt auch nicht einfach kopflos irgendwie Tiere nach Deutschland vermitteln wollen, weil hier ist ja auch schon, sprudelt ja überall alles über, ne? Zu viele Tiere überall. Ab und zu haben wir aber ein paar Tiere, die wir nach Deutschland vermitteln. Zum Beispiel bringt Joris jetzt zwei Hunde mit bei dieser Fahrt, die wir dann auf Pflegestellen bringen. Und genau, ab und zu machen wir das mal. Ja.
Wir fahren da hin und geben ein paar Hilfsgüter ab und ich gehe wirklich dahin, wo es richtig gefährlich wird, ist eine breite Spanne. Wann wurde dir bewusst, dass das wirklich für dich auch gefährlich sein kann?
Oh, also ich muss dazu sagen, unsere Fahrten, wenn wir ins Kriegsgebiet, also da an die Fronten fahren, sind teilweise auch länger. Also dass man dann wirklich so einen Tageseinsatz vor Ort hat, wo du dann den ganzen Tag diesem Kampfgeschehen ausgesetzt bist quasi. Das erste Mal habe ich das gemerkt, wir waren in einer Frontstadt. Da sind wir hingefahren und wurden am Militärcheckpoint, das gab zwei Situationen, da wurden wir am Militärcheckpoint quasi abgefangen. Dann haben die gesagt, wir sollen aus dem Auto aussteigen, weil es gerade ein Luftangriff ist. Und das ist so eine Stadt, da leben dann keine Menschen mehr. Ne? Da sind dann nur noch Soldaten und Soldatinnen und kämpfen dann da halt. Und du siehst halt überall entsprechend auch alles, was dann halt so in so einem Kampfeinsatz aufgefahren wird, ja, Raketenwerfer und so weiter, an solchen Dingen fährst du vorbei. Wir standen da bei den Soldaten und das war in so einer Kurve, in so einer Steilkurve und haben halt gewartet, bis die uns quasi grünes Licht geben, um in diese Stadt reinzufahren, und wir sollten da einen Schäferhund rausholen, der zurückgeblieben ist und der zu seinen Haltern zurück sollte. Und wir standen da und das war irgendwie, ich weiß auch, ich konnte die Situation dann irgendwie auch nicht so richtig einschätzen, weil man hat auch jetzt nichts gehört, ne? Es war jetzt nicht irgendwie. Und in dem Moment kam halt so ein riesiger Panzer und hat die Stellung gewechselt und ist halt in diese Steilkurve. Ich werde dieses Geräusch nicht vergessen, diese Panzerketten auf diesem Asphalt, wie der da in diese Kurve gefahren ist, wie das so gekratzt hat und wie laut dieses Ding war. Und da saßen halt so zwei Soldaten drin, die so die Köpfe guckten so raus und haben die uns so gewunken, hatten so ein Tarnnetz drüber und haben halt quasi ihre Stellung gewechselt. Und ich war so, ja, okay, ich merke, wir sind jetzt hier wirklich gerade mittendrin. Also, und die Soldaten meinten auch, wenn jetzt irgendwie knallt, sollen wir einfach hier runtergehen. Die hatten da so ein quasi an ihrer Stellung so ein Bunker. Und dann kam aber jemand und meinte, ja, okay, wenn ihr jetzt den Hund rausholen wollt, dann jetzt. Und das war halt so, der Panzer fährt vorbei, kommt jemand und sagt, jetzt müsst ihr da reinfahren. Und ich saß halt im Auto und war halt so, gut, ich kann das jetzt nicht einschätzen. Und dann hat man halt so während der Fahrt, es gibt auch so ein Video mit einer GoPro von dieser Fahrt, hat man zwei Einschläge gehört neben uns. Und dann standen wir an diesem Haus und haben diesen Schäferhund da rausgeholt. Und dann gab es halt einen Einschlag in unserer Nähe. Und das war dann so, unsere Kollegin hat so ein Video gemacht und hat so diesen Hund gefilmt. Und dann war nur plötzlich so, dabei, dabei, dabei. Also los, los, los. Ne? Also einladen und weg. Und ich glaube, ich bin auch noch nie so schnell irgendwo, sind wir noch nie so schnell durch eine Stadt gefahren. Weil war dann einfach nur schnell raus. Und dann sind wir zum nächsten Punkt gefahren, um den nächsten Hund abzuholen. Und da hat der Militär-Checkpoint zu uns gesagt, ihr fahrt hier nicht rein, weil die letzten, die hier waren, es waren Franzosen, die kamen nicht mehr lebend raus. Und das war so eine Fahrt, wo ich so dachte, okay, was wir hier machen, ist schon völliger Wahnsinn. Aber wir haben es dann noch ein paar Mal gemacht. Also sind dann noch, das war dann quasi nicht das Ende unserer Mission, aber das war schon sowas, wo ich gemerkt habe, okay, man muss sich da, glaube ich, auch ein bisschen besser drauf vorbereiten. Das muss ich auch sagen. Da waren wir vielleicht auch nicht so gut darauf vorbereitet, auf alles, was uns passieren könnte. Deswegen haben wir dann auch danach einen Kurs für taktische Medizin gemacht, haben uns weitergebildet, was passiert, wenn einer von uns irgendwie getroffen wird, wenn verletzt wird, wenn irgendwas passiert. Und dann auch so Stresssituationen noch mehr geübt. Also einfach auch uns mehr auch mit dem Thema noch beschäftigt. Was haben bestimmte Dinge zu bedeuten? Wie reagiert man? Keine Ahnung. Genau. Aber das war so ein Moment, wo ich dachte, krass, ich bin jetzt gar nicht so richtig darauf vorbereitet. Und das ist schon, ich könnte jetzt hier einfach sterben. Ja, das war schon krass.
In meinem Kopf ist gerade die Frage, wie hoch darf der Preis sein, den man für Tierschutz selber bezahlt?
Ja, das ist so die Frage, ne? Also, wir kennen viele Menschen in der Ukraine, die das regelmäßig machen. Mhm. Also Tierrettung seit Anfang des Krieges, eine gute Freundin von uns auch. Und es ist so, dass das inzwischen die Leute, die wir kennen, dazu führt, dass die Leute krank geworden sind von diesen Einsätzen. Also posttraumatische Belastungsstörungen, Depressionen und so. Ja, das ist halt irgendwie so die Frage, ne? Man muss ganz klar sagen, solche Arten von Tierschutz machen einen mit einer großen Wahrscheinlichkeit krank, einfach. Mhm. Also bei mir ist es auch so, dass ich so bestimmte, wie so Flashbacks manchmal habe oder was für mich ganz schwierig ist, samstags um 12 ist hier immer Feuerwehralarm. Der Klassiker, ne? Kennt man, wenn man auf dem Dorf wohnt. für mich ist das halt kein, also das ist jedes Mal so ein Zusammenzucken, ne, weil man denkt halt, es ist ein Luftalarm. Es gibt halt bestimmte Geräusche. Jetzt ist wieder Jagdsaison, ist ganz schlimm. Wenn hier rumgeballert wird, ne, das, ja, also das nimmt man schon mit. Aber die Frage ist, also die Sache ist halt irgendwie, sonst macht's halt auch keiner, ne? Das sind halt so Dinge, die macht halt keiner. Keiner kommt auf die Idee, das zu tun. Und die Tiere sterben dann da halt, ja. Und das ist halt wirklich so dieses Abwägen. Oh, schwierig, ja. Wie hoch ist, kann der Preis sein? Am Ende des Tages bezahlen manche mit ihrem eigenen Leben, ne? Und das ist auch schon passiert, um Tiere zu retten, ja.
Crazy, richtig crazy. Ja. Würdest du sagen, es ist das Verrückteste, was du in deinem Leben gemacht hast?
Ja, auf jeden Fall. Also, das ist auch so, also ich habe ja auch Undercover-Recherchen begleitet und ich war auch schon keine Ahnung, vor 10 Jahren im Ausland und habe in Amerika Hunderettung gemacht, war in Tötungsstationen in Osteuropa und keine Ahnung, was man halt alles so macht, ja. Aber das ist halt einfach, das kann man auch gar nicht so richtig beschreiben. Also ich kenne einige Leute, die das halt eben auch machen, mit denen kann man sich ganz gut austauschen, weil das quasi so eine bestimmte, dass du erlebst da eine bestimmte Dinge, die man so ganz schwer irgendwie für andere außenstehende Leute erklären kann. Und das ist quasi so eine, ja, es ist schwer zu greifen, aber auf jeden Fall, ich würde es immer wieder tun. Jetzt ist es für mich ein bisschen schwierig, weil ich ein Kind habe und die Verantwortung für mein Kind. Aber wenn es um mich ginge, würde ich es immer wieder tun. Aber auf der anderen Seite ist es schon auch ziemlich, also ich glaube, es ist mit das Gefährlichste, was man machen kann. Also das kann man schon so sagen. Da gibt es jetzt nicht so viele Dinge, wo ich jetzt sagen würde, die da rankommen, dass man da eben im Kriegsgebiet ist und Tiere rettet. Das ist schon, also manche Einsätze sind schon, wo ich, ne, man sieht das ja auch bei Kollegen und Kolleginnen, die dann wieder im Einsatz sind und so. Man sieht das, was die machen, wo die hinfahren und so. Und das, sorry, dass ich das so sage, aber häufig denke ich so, das ist ein Suicide-Kommando, ne? Das ist, dass die, dass dann, also ich bin jetzt auch ehrlicherweise nicht so glücklich darüber, wo Joris jetzt dann gerade ist, weil dass man da aus manchen Situationen lebend wieder rauskommt, hat mehr mit Glück zu tun als mit allem anderen. Ja. Aber
jetzt sagst du das und hast 3 Sätze vorher gesagt, dass du es trotzdem jederzeit wieder machen würdest.
Ja, ich weiß auch nicht, was da los ist, ja. Aber das ist, man macht das halt irgendwie für die Tiere, ne? Weil die Tiere haben halt sonst gar keine Chance. Also wir haben jetzt noch gar nicht über die Tiere geredet, sondern nur über, wie es mir damit geht. Aber man muss ja dazu sagen, es geht ja dabei vor allem um die Tiere und dass Tiere verstehen halt nicht, was Krieg ist. Also selbst Kindern kannst du irgendwie erklären, was jetzt passiert. Aber die Tiere, ich meine, jeder, der irgendwie zu Hause ein Tier hat, wird wissen, wie das Tier reagiert, wenn Silvester ist. Jetzt stellt man sich mal so eine Kriegssituation vor, wie das für Tiere sein muss, welche extremen Belastungen da mit einhergehen. Vor allen Dingen, wenn die irgendwo zurückgelassen wurden, wo quasi den ganzen Tag Dauerfeuer ist, jeden Tag. Und dann eben auch noch die Gefahr der Verletzung oder des Todes. Ich verstehe das halt nicht. Und wenn nicht jemand da hingeht und die dann da wegnimmt, dann sterben die da halt. Also die Sache ist ja auch, in der Ukraine gibt es relativ viele Straßenhunde und gerade in so Dörfern ist es häufig so, die werden dann davon, keine Ahnung, irgendjemanden gefüttert oder so. Diese Leute sind ja auch nicht mehr da. Also die Versorgung dieser Tiere ist ja gar nicht mehr gegeben. Viele Tiere sind zurückgelassen worden. Man muss dazu sagen, manche Menschen haben Tiere an der Kette im Hof, das, ne, wie in Osteuropa halt teilweise noch so üblich. Aber was man auch sagen muss, häufig ist es auch so, wenn dann so eine Stadt oder so eine Region da so stark angegriffen wird, da kommt dann irgendwie ein Bus und da heißt es, okay, ihr könnt jetzt einsteigen und hier wegfahren und euer Leben sichern, aber ein Tier dürft ihr nicht mitnehmen, dann müssen die ihre Tiere zurücklassen. Und das ist zum Beispiel sowas, solche Einsätze hatten wir häufig, dass die Leute gefragt haben, könnt ihr unseren geliebten Hund, unsere geliebte Katze da abholen? Die sind da noch. Und wir hatten so häufig schon, dass wir die Tiere dann an ihre Menschen übergeben konnten. Und zum einen rettest du das Leben der Tiere und zum anderen ist es ja auch für die Menschen, die alles verloren haben, auch irgendwie so krass wichtig, emotional, zu wissen, dass ihr Tier bei ihnen ist. Also mir würde es ja auch so gehen. Und das sind ja irgendwie so Sachen, die man eher im Kopf hat, wenn man sowas macht. Und man kann quasi alle Vorkehrungen treffen, dass es eben nicht zu so einem Himmelfahrtskommando wird. Aber trotzdem ist es in manchen Situationen halt einfach dann Glück, dass nicht eine Drohne über dich fliegt und dich einfach erwischt. Das ist einfach so. Gerade momentan ist es einfach sehr extrem und gerade Volunteer-Fahrzeuge sind einfach ein beliebtes Ziel von den Russen, muss man so sagen. Die greifen Zivilisten an, die greifen aber auch Helfende an. Ja.
Wie, lass uns bei den Tieren bleiben, wenn du magst, wie erlebst du die vor Ort oder hast du die vor Ort erlebt, wenn man dann auf sie trifft?
Ganz unterschiedlich tatsächlich. Ich habe das Gefühl, manche sind dann vielleicht weniger beeindruckt. Man kann ja auch, also das ist ja auch, man kann das ja auch irgendwie schwer sagen. Das ist ja auch nicht überall immer gleich intensiv, gleich laut. Nicht jedes Tier reagiert gleich auf Lautstärke, keine Ahnung so. Aber deswegen, ich würde jetzt nicht nur von hochtraumatisierten Tieren sprechen, ja. Das ist ja auch immer, dass man das so krass emotionalisiert. Das ist aber manchmal einfach nicht der Fall. Wir hatten auch einfach Tiere, die sind nicht traumatisiert, Punkt. So. Ich habe aber jetzt zum Beispiel auch eine Hündin aus der Ukraine, da würde ich schon sagen, die ist schon traumatisiert. So. Also die hat schon Probleme mit bestimmten Geräuschen. Silvester ist die Hölle mit ihr, also das geht gar nicht. Und die hat einfach bestimmt, die hat einfach Angst. So, die ist einfach super vorsichtig und so. Aber man kann das einfach nicht verallgemeinern oder pauschal sagen. Manche stecken das halt irgendwie, es ist wie mit Menschen, stecken das anders weg als andere. Ja, aber es ist schon eben eine große Anzahl an Tieren. Vielen Tieren kannst du auch nicht helfen. Man kann das ja auch nur für die Tiere sagen, die man jetzt selber erlebt hat. Wir haben zum Beispiel mal einen Falken evakuiert zu so einem Vogeltierarzt, der im Westen der Ukraine lebt. Und der wurde dann auch wieder ausgewildert. Der wurde aufgepäppelt, der hatte eine Verletzung und wurde wieder ausgewildert. Also, weil der hat wie gesagt, der ist Vogeltierarzt, der ist darauf spezialisiert, der hat gesagt, der kann wieder ausgewildert werden. Also, selbst bei Wildtieren kann es dann auch, ne, obwohl der ja scheinbar von irgendwas getroffen wurde. Ich weiß auch nicht, was der konkret hatte. Genau. Ist auch ein schweres Thema, es tut mir auch leid.
Nee, alles fein. Was würdest du sagen, ist dein größtes Learning aus all diesen Sachen, was du von den Tieren mitnehmen kannst?
Von den Tieren?
Mhm.
Was meinst du von all diesen Sachen? Alle, das ist ja sehr, sehr schwierig, für alles zusammenzufassen.
Dann such dir gerne einen Bereich aus.
Also jetzt mit dem Lebenshof zum Beispiel und zu den Tieren, die wir so als Nutztiere einordnen, ist das größte Learning für mich, nochmal zu verstehen, wie individuell verschiedene Tierarten sind und aber auch in einer Tierart die einzelnen Individuen. Das ist sehr spannend zu beobachten, eben gerade wenn man diese Tiere vor Ort hat. Bei einem Hund oder einer Katze würde das jeder ja sofort, ja klar. Also, keine Ahnung, Bello ist anders als Rocky und keine Ahnung, ne? Bei den Katzen, da würde ja auch jeder sagen, die eine Katze, die ich zu Hause habe, hat ein anderes Temperament als die andere. Bei Schweinen ist es ganz genauso. Oder bei Schafen oder bei Enten, ja. Also das ist sowas, was ich quasi nochmal total gelernt habe. Und dass man auch quasi immer individuell auch mit diesen Tieren kommunizieren kann und sollte und auf deren Bedürfnisse eingehen. Manche möchten bestimmte Sachen nicht oder mögen bestimmte Sachen nicht. Und so eine Industrie, die kann das halt nicht. Die kann nicht auf Individuen eingehen. Das geht halt nicht. Also das ist so mein größtes Learning aus dieser individuellen Arbeit mit diesen Individuen tatsächlich, noch mehr zu verstehen, dass nicht, man sagt ja manchmal, ja, Schweine sind so und so. Nein. Mhm. Schweine könnten potenziell so sein oder haben die Veranlagung. Also zum Beispiel, und nicht alle Schweine bei uns suhlen gerne, ja. Man würde ja jetzt ja sagen, ja, Schweine gehen halt gerne in die Suhle. Ja, nee, nicht alle so. Das ist ja wie beim Menschen. Auch, wir sind auch individuell, ja. Manche duschen auch nicht so gerne. Ja, vor allem Kinder.
Bin ich zu 100% bei dir, ist auch das, was ich hier täglich erleben darf und was mir immer bewusster wird, umso mehr ich probiere, darauf zu achten.
Ja, ja, das finde ich irgendwie auch spannend, so, dass man da auch sich darauf einlässt und quasi auch selber so ein bisschen dieses Ding ablegt, das muss jetzt irgendwie so sein oder das, also ja, man muss natürlich die Bedürfnisse der Tiere und der Tierart erfüllen. Es muss eine Sohle geben, ja. Jedes Schwein muss die Möglichkeit haben, sich suhlen zu dürfen oder zu können. Und wenn es das nicht möchte, dann ist es auch in Ordnung so, ne? Oder die Enten, die müssen den Teich haben. Ob da jetzt jede Ente den ganzen Tag drin schwimmt, ja, das ist dann denen überlassen. Also, ja, aber das ist irgendwie, das finde ich auch irgendwie sehr, sehr spannend. Und ich glaube, das kann man vielleicht auch übertragen auf die anderen Tiere. Also auch, auch ein Learning, was ich so aus vielen Jahren Tierschutz mit Hunden und Katzen gelernt habe, ist auch, und ich glaube, das wirst du bestimmt in einem Interview auch schon mal gehabt haben, nicht jedes Tier möchte gerettet werden. Mhm. Also gerade bei Straßenhunden und Katzen, nicht jeder Straßenhund möchte in einer Wohnung leben. Es ist einfach so. Und das ist auch nochmal sowas, das dachte ich, glaube ich, früher auch anders. Da dachte ich, ja, jeder Hund braucht halt eine bequeme Couch zu Hause. Nee, aber das will halt auch nicht jeder Hund, ne? Das finde ich irgendwie auch ganz interessant. Und gerade auch so im Hinblick auf die Tierschutzarbeit und also Auslandstierschutz, dass man da eben auch ein bisschen mehr ein Gefühl dafür bekommt. Also die Vereine, die dies tun, das ist uns ja auch ganz wichtig, dass wir eben schauen, welche Hunde sind denn überhaupt dafür geeignet. Deswegen schauen wir ja im Tierheim erstmal und schätzen die Hunde erstmal ein. Welcher Hund ist den Menschen extrem zugewandt? Welcher Hund leidet vielleicht in so einem Tierheim-Setting oder generell so, wenn es draußen kalt ist? Ne? Ja, man merkt es ja auch. Viele Hunde, ne, sind halt so, die haben halt mit Menschen nichts am Hut. Da muss ich die jetzt nicht nach Deutschland vermitteln, ne? Damit dann irgendjemand hier ein Problem hat und versucht, den dann zum Couch-Fifi zu machen. Ne? Ja, das ist irgendwie so ein Riesenthema, das wirst du ja wahrscheinlich schon öfter besprochen haben, ne?
Ja, haben wir in letzter Zeit immer häufiger hier. Und ich erlebe so eine, vielleicht ist es, weil ich es so wahrnehme, aber es war am Anfang so eine große Welle von, wir retten alles. Und es geht immer mehr so dieses Halbjahr war irgendwie so geprägt von, wir suchen die gute Mitte. Und haben immer mehr probiert zu definieren, was ist die Mitte und warum sind links und rechts so krasse Pole und warum haben wir irgendwie keine Mitte mehr, in der, also bei der wir uns darauf verständigen können, dass es die Mitte ist. Aber irgendwie sagt mir auch das, was du jetzt gerade wieder gesagt hast, so doch, es gibt eine Mitte und die Mitte hat irgendwie ein bisschen was mit genau hingucken und nachdenken und wirklich auf das Individuum einzugehen und der, der die Hilfe braucht, entscheidet, was die Hilfe ist und nicht der, der sie gibt. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt.
Und was ich auch ganz wichtig finde, dass man einfach zum einen versteht, wenn man Tierschutzarbeit macht, man kann nicht alle retten. Es geht einfach nicht. Gerade auch zum Beispiel, wenn wir in der Ukraine sind, wir müssen an vielen Tieren vorbeifahren. Es geht einfach nicht anders. Du kannst nicht alle retten. Und dass man das eben halt auch bedacht macht, was man da tut, mit Hand und Fuß und manchmal auch vielleicht mehr mit dem Kopf als mit dem Herzen. Also so blöd das klingt, ja. Also manchmal macht es einfach auch wirklich mehr Sinn, das kurz mal zu überlegen, macht das jetzt Sinn hier oder macht das eben keinen Sinn? Also macht es jetzt Sinn, den Herdenschutzhund aus, keine Ahnung, aus einer Tötungsstation in Ungarn zu einer deutschen Familie ohne Garten zu vermitteln oder macht es keinen Sinn? So, ne? Habe ich dem Tier damit am Ende geholfen? Weil da geht es ja am Ende drum, ne? Und wenn das Tier dann am Ende hier euthanasiert wird, hat man wirklich niemandem geholfen. Genau, deswegen, was du sagst, dieser Mittelweg und das auch zu akzeptieren. Viel wichtiger ist es, strukturell die Probleme auch anzugehen. Also Tierschutz in den Ländern vor Ort zu betreiben. Also das machen ja inzwischen auch viele Vereine. Aufklärungsarbeit in den Ländern vor Ort. Weil du kannst nicht alle Tiere von überall hierher bringen. Es wäre viel wichtiger, dass vor Ort sich eben die Strukturen verändern, damit es das eben in der Form auch da nicht mehr gibt. Ja. Sonst, ja, wären wir nicht fertig.
Ja, total. Ich gucke auf die Uhr. Dein Tag ist getaktet und du hast uns eine Stunde gerade geschenkt. Und ich habe es vorher gesagt und ich sage es jetzt nochmal, das ist für mich was ganz, ganz Besonderes. Vielen, vielen Dank dafür. Ich glaube, wir könnten Stunden weiterreden. Wir haben alles nur so ein bisschen an der...
Ja, ich könnte mit dir auch noch Stunden weiterreden.
Ja, alles nur so ein bisschen an der Oberfläche mal angekratzt. Wir packen alle deine Links in die Shownotes. Jeder, der ein bisschen Bock darauf hat, mehr über dich, über deinen Lebenshof, über die Arbeit, die ihr macht, irgendwie zu erfahren, guckt da rein, da findet ihr auch alles Weitere. Auch du darfst natürlich eine Palette Futter als kleines Dankeschön für deine Zeit in Empfang nehmen.
Dankeschön.
Von Herzen gern. Die letzten Worte gehören jetzt gleich dir. Ich möchte nochmal persönlich vielen, vielen Dank sagen, dass du der Einladung gefolgt bist, dass du hier warst, dass ich dich in dem Rahmen kennenlernen durfte und wirklich was ganz, ganz Besonderes für mich. Vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Ja, die letzten Worte gehören mir. Nur vielleicht an alle Leute da draußen. Ich finde es einfach wichtig zu verstehen, dass jeder von uns die Möglichkeit hat, auch im Kleinen Dinge zu verändern und anzugehen. Und ja, das Tierschutz ist einfach ein Thema, das wird von der Politik nicht gefördert. Das müssen wir in die Hand nehmen. Und deswegen ist es super wichtig, dass wir uns engagieren, für die Tiere uns einsetzen, damit sich in Zukunft was verändert. Und vielleicht doch das, was du vorhin gesagt hast, mit dieser veganen Welt irgendwann mal noch Realität wird. Deswegen auch vielen Dank an alle Leute, die sich engagieren und einsetzen.
Cool, genauso lassen wir stehen. Vielen Dank an alle, die bis hierher zugehört haben. Vielen, vielen Dank nochmal an dich. Dir noch einen wundervollen Tag.
Dir auch, danke.
Und nochmal vielen, vielen Dank.
Tschüss.